NDR Info. Norddeutschland.
Guten Morgen am 22. Februar mit Birgit Hasselbusch und dem Blick auf den Norden. Einen Tag vor der Bundestagswahl. Viele wollen ein klares Zeichen setzen. Für Demokratie und Vielfalt und gegen rechts. Auch heute gehen wieder Tausende auf die Straße im ganzen Land in Norddeutschland. In Kiel beispielsweise gibt es mehrere Demos und in Hamburg wird mit den meisten Teilnehmern gerechnet. Insgesamt rund 80.000 Menschen erwartet die Polizei bei Aktionen für den demokratischen Zusammenhalt. Was genau in Hamburg geplant ist, weiß Finn Kessler.
Los geht es um 12 Uhr an der Willy-Brandt-Straße. Fridays for Future, der DGB Hamburg und mehrere andere Bündnispartner rufen zur Großdemo vor der Bundestagswahl auf. Laut Polizei erwartet der Veranstalter rund 65.000 Menschen. Gemeinsam wollen sie über die Domstraße und die Steinstraße bis zum Glockengießer Wald ziehen. Dort treffen die Demonstranten dann auf die zweite Demo, einen großen Rave, zu dem rund 15.000 Menschen erwartet werden. Wegen der beiden Großdemonstrationen empfiehlt die Polizei generell, auf U- und S-Bahn umzugehen. Auch in Harburg finden mehrere Demonstrationen statt, hier aber gegen eine AfD-Veranstaltung. Von 13 bis 20 Uhr sind insgesamt 3 Versammlungen im Bereich rund um die Friedrich-Ebert-Halle angemeldet. Die Polizei ist wegen der zahlreichen Demonstrationen im Großeinsatz.
Einen Tag vor der Bundestagswahl gehen viele Menschen auch im ganzen Norden auf die Straße für demokratischen Zusammenhalt mit den größten Aktionen in Hamburg. Übermorgen ist der 24. Februar 2025, der Tag, an dem vor 3 Jahren Russland die Ukraine angriff. Weltpolitisch scheint sich gerade einiges zu verschärfen. Vor allem in Europa ist die Sorge groß, dass die Unterstützung aus den USA zunehmend weniger wird. Auch in den Nachrichten haben Sie es vielleicht schon gehört, die USA planen bei den Vereinten Nationen eine Resolution einzubringen, in der Russland nicht Aggressor im Ukraine-Krieg genannt wird. Damit nähern sich die USA immer stärker Positionen Moskaus an, im starken Kontrast zur Position der EU und der Ukraine. Und wie die Lage dort jetzt im Land ist, das besprechen wir gleich auch noch mit Kai Feller, dem Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der Hilfsgüter in die Ukraine bringt und sich die Situation in den Städten und auch an der Front angesehen hat. Aber zuerst schauen wir nach Norddeutschland, denn bei dem oft sehr harten Stellungskampf gibt es tausende Tote und Verletzte. Über ein EU-Nothilfeprogramm werden einige ukrainische Kriegsverletzte evakuiert und über das sogenannte Kleeblattverfahren an Krankenhäuser in ganz Deutschland verteilt. Auch in Lübeck, in Schleswig-Holstein, werden Menschen mit schweren Kriegsverletzungen betreut. Anne Passow war dabei.
Guten Tag, bitteschön.
Eduard stellt sich heute bei seinem neuen Hausarzt in Lübeck vor.
Hier ist der Splitter rausgemacht worden, ne? Okay. Können Sie mal die Hand bewegen?
Okay, er ist Kriegsverletzter aus der Ukraine. Seit August letzten Jahres wird er in Lübeck und Berlin behandelt. Aus Sicherheitsgründen nennen wir nicht seinen vollen Namen.
Es passierte, als ich einen verletzten Kameraden aus einem Kampfgebiet tragen wollte. Dabei wurden wir beschossen und getroffen.
Im Juli 2024 war das. 2 Kameraden starben bei dem Angriff. Eduard verlor fast sein rechtes Bein und wurde nach einigen Wochen im Rahmen eines EU-Nothilfeprogrammes nach Lübeck ausgeflogen. Eduard erinnert sich noch gut an den Moment, als er ankam. Er war glücklich, sagt er. Denn
als ich ankam, wurde mir klar, dass mein Bein gerettet werden wird.
Hausarzt Thomas Kötter soll ihn nun bei seiner Genesung in Lübeck begleiten.
Da steht jetzt im Moment im Mittelpunkt, dass der Heilungsverlauf des Beines gut weitergehen kann und dass er da entsprechend gut versorgt wird. Außerdem hat er noch Granatsplitter in verschiedenen Körperpartien, unter anderem im Gesicht, am Oberkörper und am rechten Handgelenk, die teilweise auch schon operiert worden sind.
Seit Beginn des Ukraine-Krieges wurden laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe etwa 1.350 Menschen aus der Ukraine in Deutschland medizinisch versorgt. Etwa 290 von ihnen kamen demnach in den Norden. Also nach Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Kosten für den Transport und die Behandlung werden vom Bund getragen. Aber nicht nur die medizinische Betreuung ist wichtig. Oksana Levkov kommt selbst ursprünglich aus der Ukraine. Sie hilft Eduard ehrenamtlich im alltäglichen Leben.
Also er hat jetzt also eine soziale Wohnung zur Verfügung bekommen. Also ich muss alle Papiere fertig machen. Wir müssen weiter schauen, dass er vielleicht psychologische Betreuung auch dazu bekommen kann. Einkaufen, vielleicht ein bisschen rauszufahren. Einige Aktivitäten, alles so, was gehört also zum tagtäglichen Leben, dass der nicht alleine sich fühlt.
Dazu gehört an diesem Tag ein Spaziergang am Lübecker Mühlenteich. Trotz Kälte genießen Eduard und Oksana Levkov die Sonnenstrahlen und reden darüber, was als nächstes zu organisieren ist und über die Situation in der Ukraine. Eduards Frau ist inzwischen in der Schweiz. Andere Familienmitglieder und seine Kameraden in der Ukraine sind in ständiger Gefahr.
Die Ukraine war nicht auf den Angriff Russlands vorbereitet. Der Schmerz darüber sitzt tief.
Eduard wünscht sich, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Bis dahin, sagt er, muss er es schaffen, zu überleben.
Anne Passo über ein EU-Nothilfeprogramm, über das ukrainische Kriegsverletzte in Krankenhäuser in Deutschland gebracht werden, zum Beispiel auch nach Lübeck. 3 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir vertiefen das Thema mit Kai Feller. Er ist Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Sie sind einmal im Jahr in der Ukraine, um zu helfen. Und Sie waren auch schon an der Front. Welchen Eindruck haben Sie von der Moral der Menschen, der Soldaten?
Es sind alle erschöpft. Und das hat sich jetzt wirklich im dritten Jahr der Großinvasion nochmal verstärkt. Weil vor allem auch Leute fehlen, um die Soldaten auszuwechseln. Also es fehlen, sind einfach nicht genug Leute rekrutiert und die Soldaten wären viel besser motiviert, wenn sie öfter wechseln könnten.
Wir hören ja fast täglich von den Angriffen und Zerstörungen der Infrastruktur und eben auch den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Wie ist denn das mit den Hilfen? Welche werden ganz besonders gebraucht? Also was bringen Sie dann in die Ukraine, wenn Sie dorthin fahren?
Ja, also das ist ja eher symbolisch, dass ich da nicht mit einem leeren Auto hinfahre. Viel wichtiger ist die Medizintechnik, die wir immer wieder geliefert haben. Dafür hat auch der kirchliche Entwicklungsdienst der Nordkirche immer wieder Fördergelder bereitgestellt. Und zuletzt haben wir für eine unterirdische Schule in Cherson gesammelt, die ich dann auch besucht habe, also die Baustelle. Und das hat eine sehr große Resonanz gefunden, unser Spendenaufruf, weil die Menschen natürlich hier auch das Bedürfnis haben, irgendwie zu helfen. Aber eigentlich, was wirklich helfen würde, das wären viel mehr Waffen, viel schwerere Waffen und auch vor allem Abstandswaffen, dass diese Pattsituation an der Front überwunden werden könnte.
Jetzt haben Sie gerade die unterirdische Schule angesprochen. Es geht auch um ein Kinderheim. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie sieht das dann aus?
Na, zurzeit ist das alles auf Sparbetrieb, weil aus Sicherheitsgründen dort niemand übernachten kann. Es kommen tagsüber ein paar Kinder, die dort betreut werden können, wo die Eltern eben ja entweder nicht weg können, weil sie Angehörige pflegen oder in irgendwelchen relevanten Berufen dort arbeiten. Die Kinder, die dort im Heim waren, die sind alle evakuiert worden.
Sie selbst haben Bezug zum Land. Ihre Frau hat ukrainische Wurzeln. Und nehmen wir nochmal dieses Beispiel der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine. Also mittlerweile nur noch rund ein Viertel der Bevölkerung, 90.000 von ursprünglich 350.000 sind übrig geblieben. Was hören Sie da insgesamt? Also wie helfen die sich unter Umständen auch gegenseitig dort? Was gibt es da für Kommunikationsmittel?
Naja, das größte Problem sind die Drohnenangriffe, weil es da praktisch keine Vorwarnzeit gibt. Und die Apps, die die Ukrainer da nutzen oder die Kanäle, die sie da nutzen, sind einfach Telegram-Gruppen, wo sie sich gegenseitig warnen, so ähnlich wie in Deutschland vor Blitzern gewarnt wird oder so. Das muss dann immer sehr schnell, wenn jemand eine Drohne sieht, aktualisiert werden.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was für Hilfsgüter sie bringen, wie man helfen kann und dass sie sagen, dass einfach schwere Waffen wichtig sind. Die weltpolitische Lage hat sich jetzt geändert. Wie wirkt sich das denn auf die Stimmung der Ukrainerinnen und Ukrainer aus? Also das heißt, jetzt mal der offensichtliche Wegfall der USA als Unterstützer des Landes im Abwehrkampf gegen Russlands Aggression.
Ja, nun war ich im Januar dort. Da war das noch nicht so offensichtlich. Die Ukrainer hatten eigentlich große Hoffnungen, dass Trump irgendwie Bewegung in die Sache bringt. Dass er sich jetzt auf die Seite Russland gestellt hat, das hatte ich so in dieser Schärfe nicht erwartet. Und ich glaube, das haben die Ukrainer auch nicht so erwartet. Europa ist jetzt dran. Und ich glaube, das ist der einzige Strohhalm, der den Ukrainern noch bleibt, dass Europa erkennt, dass es letztlich um seine eigene Sicherheit geht. Und Europa hat wirtschaftlich überhaupt kein Problem oder hätte kein Problem, die Amerikaner zu ersetzen. Militärisch gibt es ein paar Fähigkeiten, auf die wir angewiesen sind von den Amerikanern, aber wirtschaftlich müssten wir erstmal selber was in die Hand nehmen. Und ich habe heute gerade gelesen, das Kieler Institut für Weltwirtschaft beziffert das auf etwa 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, was wir überhaupt in Deutschland und in der EU aufwenden müssten, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist machbar.
Das sagt Kai Feller, Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der schon mehrmals in der Ukraine war, um zu unterstützen. Soweit unser Blick auf den Norden, und das nächste Update, das gibt's dann um 12.15 Uhr.